Sie lassen 50.000 Zuschauer ins Fußballstadion rein und reden dann zeitgleich von neuen Kontaktbeschränkungen. Sie haben die Luftwaffe angefordert für Corona-Notverlegung und zeitgleich haben sie die Corona-Notlage in Deutschland aufgehoben. Sie haben uns versprochen, dass kein neuer Lockdown kommt und jetzt denken Sie über einen solchen Lockdown eben doch wieder nach. Und Sie schimpfen seit Monaten über all die, die sich immer noch nicht impfen lassen. Aber die, die sich impfen lassen wollen, die lassen Sie dann anstehend. Wie passt das eine zu dem anderen? Die Corona-Politik auf dem Prüfstand. Die richtigen Fragen jetzt bei Bild.
Die richtigen Fragen. Der wichtigste politische Talk der Woche. Bild nimmt die Mächtigen ins Verhör und konfrontiert sie mit den Fragen und Sorgen derjenigen, die sie regieren. Ob Corona-Chaos, Impfstoffblamage, Schuldendilemma, Bürokratie oder Ungerechtigkeit. Hier werden die Probleme benannt, wie sie sind. Unsere Moderatoren Paul Ronsheimer und Kai Weise legen den Finger in die Wunde. Die brennenden Themen der Woche hören Sie in Die richtigen Fragen. Jeden Montag als Podcast. Jens Spahn, Heiko Maas, Julia Klöckner oder Markus Söder. Wir reden mit denen, die entscheiden. Folgen Sie der Sendung jetzt bei Spotify, Apple, Deezer, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir diskutieren über die Frage des Lockdowns. Würden wir einen solchen hier in Deutschland überhaupt noch mal schaffen, überhaupt noch mal durchstehen? Das diskutieren wir jetzt mit diesen Gästen. Zugeschaltet aus München, nämlich der CSU-General Markus Blume, Carsten Linnemann, der Unions-Mittelstands-Wirtschaftsexperte und FDP-Fraktionsvize Christian Dürr, der ab jetzt dann regiert in der Ampel. Herzlich willkommen an Sie alle drei. Und wir erinnern uns doch mal an die großen Corona-Versprechen hier in der Runde, unter anderem vom künftigen Kanzler, von Olaf Scholz.
Wir werden keinen neuen Lockdown haben und wir können die Kinder, die Schülerinnen und Schüler auch wieder im Präsenzunterricht in den Schulen haben.
Ja, Herr Dürr, das ist ab jetzt dann Ihr Kanzler. Startet er mit einem Wortbruch?
Naja, Olaf Scholz hat heute zu Recht gesagt, nichts ist ausgeschlossen. Aber ich fand die Worte des Bundespräsidenten heute, ich glaube in der Bild am Sonntag, sehr weise, den Menschen zu sagen, dass soziale Kontakte eingeschränkt werden müssen. Das ist auch hart für Familien, muss man sagen, die sich vielleicht treffen wollen, jetzt gerade in der Adventszeit. Aber wir sollten geschlossene Räumlichkeiten meiden mit zu vielen Menschen drin. Also jeder kann was dazu beitragen. Jeder ist aufgefordert, dass dieses Virus sich nicht ausbreitet.
Kurz rausgeschummelt aus der Frage. Wir gucken uns den Tweet, den Sie aber schon angesprochen haben, noch mal an. Das ist heute die Äußerung von Olaf Scholz. Und der letzte Satz da, der ist entscheidend. Er sagt nämlich dann mittlerweile, es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann. Das klingt eben völlig anders als der Satz, es wird keinen weiteren Lockdown geben.
Ich bin ja nicht da, um Olaf Scholz jetzt zu verteidigen. Er ist zurzeit ja auch noch nicht Kanzler. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung. Der erste Satz, den finde ich fast genauso interessant, nämlich, dass wir jetzt einen Krisenstab etablieren werden. Im Prinzip nach italienischem Vorbild, die ja sehr erfolgreich in der Pandemiebekämpfung derzeit sind, eine bessere Impfquote haben. Da haben wir leider schon den zweiten Sommer, muss man sagen, verschlafen in Deutschland. Und das muss besser werden. Also da, wo die Bundesregierung in Zukunft was tun kann, wird sie handeln.
Darauf kommen wir gleich. Aber Herr Blume, Herr Linnemann, Herr Blume, vielleicht zuerst in München, das ist ja ganz klar ausgeschlossen worden. Also so verstehe ich zumindest die Worte des künftigen Kanzlers Olaf Scholz da im Bundestag, der eben gesagt hat, es wird keinen weiteren Lockdown geben. Das ist unmissverständlich. Wortbruch steht am Anfang dieser Ampelregierung.
Naja, ich würde gar nicht von Wortbruch sprechen, sondern von einer kapitalen Fehlentscheidung und von einer Fehleinschätzung der Ampel, dass diese epidemische Lage jetzt zu Ende geht. Es wird offenbar, diese Entscheidung auch im Deutschen Bundestag mit der neuen Mehrheit war falsch. Und ich kann nur das erneuern, was ich vor kurzem bei Ihnen in der Sendung gesagt habe, dass diese Entscheidung schnellstmöglich korrigiert werden muss. Denn Fakt ist, wir sind am absoluten Höhepunkt dieser Pandemie und wir brauchen alle Instrumente. Und wenn es richtig ist, dass man in dieser Phase nichts ausschließen sollte, dann sollte man auch nicht gesetzgeberisch Maßnahmen ausschließen, wie das durch das neue Bundesinfektionsschutzgesetz geschehen ist.
Ist das so, Herr Linnemann? Die erste gigantische Fehleinschätzung hat die Regierung schon getätigt, bevor sie überhaupt Regierung ist?
Das Schlimme an der ganzen Sache ist, glaube ich, dass sie sich so viel Zeit lässt. Es hat ja allein, glaube ich, 2-3 Wochen gedauert, bis man sich getroffen hat. Die Ministerpräsidenten und auch Herr Scholz, man hatte das Gefühl, er liest da den Text ab über das Thema Corona und dann beginnt die Ampelsache. Ich will da jetzt nicht gleich als Oppositionspolitiker draufhauen, aber es fällt schon auf, dass die ganzen Corona-Themen in der ganzen Sache nicht nur im Wahlkampf, sondern auch danach bei den Vereinbarungen irgendwie nicht so ernst genommen wurde, wie man es hätte nehmen müssen.
Wir bleiben, Herr Dürr, noch mal bei der Fehleinschätzung. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind ja nicht der Sprecher hier von Olaf Scholz. Deswegen schauen wir, was die eigenen Reihen, was die FDP gesagt hat. Ihr Kollege Marco Buschmann, auch erst gerade mal 2 Wochen her.
dass es nicht in einzelnen lokalen Gegebenheiten auch zu einer Belastung auch in Krankenhäusern kommt, dass da auch Ärzte und Pflegepersonal unter hoher Belastung stehen. Aber es droht unserer festen Überzeugung nach keine systemische Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems mehr. Und deshalb nehmen wir jetzt einen überschaubaren Katalog niedrigschwelliger und auch wenig eingriffsintensiver Maßnahmen und stellen sie zur Verfügung dort, wo man sie braucht. Aber auch das nicht mit offenem Ende, wie bei der alten Regelung, sondern es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.
Sind Ihnen, Herr Dürr, diese Worte mittlerweile unangenehm?
Nein, das muss das Ziel bleiben. Und ich will zum Infektionsschutzgesetz, darum ging es ja, das ist damals in der Bundespressekonferenz vorgestellt worden, zwei Sachen sagen. Erstens, das alte Infektionsschutzgesetz der Großen Koalition hat nicht dazu beigetragen, die vierte Welle zu verhindern, sondern wir sind sozusagen reingeschlittert über den Sommer. Es ist erneut nichts passiert, muss man sagen. Über Impfen habe ich vorhin schon gesprochen.
Darüber reden wir auch in dieser Sendung. Da kommt
genau,
Herr Lindemann noch nicht
davor. Ich will nur ganz kurz auf das Infektionsschutzgesetz zu sprechen kommen. Testmöglichkeiten sind eingestellt worden. War ein Riesenfehler. Sieht mittlerweile auch die Große Koalition, glaube ich, so. Aber das Infektionsschutzgesetz muss sich ja an zwei Dingen messen lassen. Das eine, Wirksamkeit, muss man feststellen, das alte war nicht wirksam, die vierte Welle zu verhindern. Und zweitens, Rechtssicherheit. Und genau das wollen wir gewährleisten, nämlich Wirksamkeit, ganz effektive Maßnahmen, auch bis hin zu Kontaktbeschränkungen, die ja alle im Gesetz drinstehen. Und vor allen Dingen rechtssicher. Gerade die Bayern müssten ja ein Lied davon singen. Die Gerichte haben ja reihenweise der bayerischen Staatsregierung ins Stammbuch geschrieben, dass das, was sie auf Landesebene auf Grund des alten Bundesgesetzes gemacht haben, nicht grundrechtskonform war. Und von daher bin ich mir sicher, dass dieses neue Gesetz einerseits effektiver in der Wirksamkeit ist, das muss ich jetzt herausstellen, und zum Zweiten rechtssicher ist. Denn uns bringen keine Gesetze, die von Gerichten kassiert werden, irgendetwas bei der Pandemiebekämpfung.
Aber um das nochmal klarzumachen, weil die Worte von Herrn Buschmann, die waren ja auch unmissverständlich. Die Maßnahmen, das war ja kein Ziel, sondern das war ein Versprechen, die enden im Frühjahr 2022. Dann wird Corona vorbei sein und viel wichtiger noch aktuell die Einschätzung, es droht keine systemische Überlastung der Krankenhäuser. Aber jetzt fliegen wir von Bayern aus dem Blumegebiet Patienten nach Nordrhein-Westfalen, nach Hamburg. Das ist ja eine Überlastung der Krankenhäuser. Fehleinschätzung vor zwei Wochen von der FDP.
Zwei Wochen her, dynamische Situation, heißt aber nicht, dass unser Ziel bleibt, im kommenden Frühjahr die Grundrechtseinschränkung komplett zurückzunehmen. Das muss auch das Ziel einer rechtsstaatlichen Bundesregierung.
Aber das war eine Fehleinschätzung in Bezug auf die Krankenhauslage.
Das war zu dem Zeitpunkt richtig. Jetzt haben wir insbesondere in Bayern, sind ja Flüge mittlerweile sogar nach Norddeutschland, weil die bayerische Situation tatsächlich, genauso Sachsen im Übrigen, eine dramatische ist. Sehen Sie mir nachher weise, ein Grund, warum ich mir ein bisschen schwer tue, jetzt alle Ratschläge aus Bayern und aus München zu sehen. Denn bisher hat in Bayern vor allen Dingen eins nicht geklappt. Einerseits die Testung, aber insbesondere hilft es uns, wenn wir mehr Geimpfte in Deutschland haben.
Verstehe ich auch. Aber
und die Überlastung, lassen Sie mich den Satz hinbringen, die Überlastung des Systems hängt damit zusammen, dass wir zurzeit sehr viele Ungeimpfte auf den Intensivstationen haben. Und das muss sich ändern. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die bayerische Staatsregierung eine super Impfkampagne ausrollt,
damit
mehr
gleich
Menschen geimpft sind.
Ich will aber einmal bei dieser Fehleinschätzung bleiben, weil Sie sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war es richtig. Mhm. Aber Herr Buschmann hat sich ja gar nicht auf den damaligen Zeitpunkt bezogen. Er hat damals gesagt, es droht, also er hat in die Zukunft geguckt, es droht keine Überlastung der Krankenhäuser. Die haben wir zwei Wochen später aber, zumindest in vielen Bundesländern.
Wir haben in einigen Bundesländern eine dramatische Situation. Wir haben bundesweit keine komplette Überlastung des Systems. Und dass das so weit kommt, wollen wir um alles in der Welt natürlich verhindern. Ist doch ganz klar. Unter anderem mit dem Gesetz.
Weil aber das ist doch die nächste Fehleinschätzung.
Dass es jetzt wirksamer ist, Herr Blume, mit Verlaub, das alte Gesetz der Großen Koalition, vor allen Dingen das Gesetz von Jens Spahn und Angela Merkel, hat uns erst in diese Situation gebracht. Und ich kann mir mit Verlaub die Ratschläge aus München nicht so richtig zu eigen machen. Denn bitte tun Sie eins in Bayern. Sorgen Sie dafür, dass mehr Menschen geimpft sind. Denn die Überlastung zurzeit, die Sie wahrscheinlich in Bayern erleben, hängt damit zusammen, dass zu wenig Menschen geimpft sind. Ich hätte mir gewünscht, Bayern nimmt sich ein Beispiel an NRW oder Schleswig-Holstein, wo ja wesentlich effektiver geimpft worden ist. Und deswegen,
Herr Blume,
schwierig, was aus Bayern derzeit kommt. Auch an Wortmeldung von Herrn Söder.
Herr Blume, Sie sind der falsche Ratschläge zu erteilen, sagt Herr Dürr, sagt also die FDP.
Nein, ganz im Gegenteil, denn ich glaube, wir haben mehrfach in dieser Corona-Pandemie die Erfahrung gemacht, dass diese Wellen durchs Land rollen und sie haben häufig ihren Ausgangspunkt in den Grenzregionen genommen, so auch diesmal. Und deswegen ist es doch naiv, jetzt zu sagen, woanders in Deutschland ist die Lage nicht so ernst. Fakt ist, in der Vergangenheit hat der Rechtsrahmen in Deutschland eine Bundesnotbremse hergegeben. Waren die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in der Lage, sich darauf zu verständigen? Aus der Erkenntnis heraus, dass Corona nie auf eine Region begrenzt bleibt. Und deswegen ist es die nächste Fehleinschätzung, wenn Herr Dürr bei dieser Meinung bleibt, zu sagen, das ist jetzt nur ein Problem im Süden von Deutschland oder im Osten. Fakt ist, Bayern hat mit den ergriffenen Maßnahmen es geschafft, als einziges Land sich vom Bundestrend abzukoppeln. Und wir hatten in dieser Woche zum Glück nur stagnierende Infektionszahlen, vielleicht sogar einen leichten Rückgang. Fakt ist, dass überall sonst in der Bundesrepublik die Zahlen dramatisch steigen. Und wir haben einfach keine Zeit. Ich darf das Argument vom Carsten Willemann nochmal stark machen. Wir haben keine Zeit zu warten. Wir können jetzt auch nicht warten, bis dann die SPD mal sich entschieden hat, wer Gesundheitsminister wird. Ein General ist gut, aber mir wäre ein Gesundheitsminister, ein neuer, noch lieber. Denn am Ende sind doch die Dinge vom Bund nicht einfach zu verordnen, sondern es war immer so in den bisherigen Wellen, dass es ein gutes Miteinander von Bund und Ländern gab. Und deswegen ist unsere Forderung ganz klar zweierlei. Erstens, wir brauchen rasch eine weitere MPK, um den entsprechenden Rahmen weiterzuentwickeln, eine Bundesnotbremse zu verankern. Wir brauchen eine Vollbremsung, und zwar nicht nur im Süden oder im Osten von Deutschland, sondern in ganz Deutschland, in allen Hotspot-Regionen. Und zweitens, der Deutsche Bundestag muss sich den Rechtsrahmen nochmal anschauen. Es war ein Fehler, dass man das Instrumentarium beschränkt hat und die epidemische Lage nationaler Tragweite beendet hat.
Sagt, schüttelt Herr Dürr schon mit dem Kopf, das sieht die Koalition, die kommende Koalition, die Ampel anders. Aber alle stimmen uns aktuell eben wieder auf einen Lockdown ein oder auf etwas, was dann so ähnlich heißt. Schauen Sie mal die Stimmen der vergangenen Stunden und Tage.
Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie.
Mitten in der vierten Welle.
Es gibt noch weitere Mutationen.
Dass sie möglicherweise bei den Impfungen etwas robuster den Impfungen widersteht.
Wir sind sehr besorgt.
Es ist mittlerweile 12:30.
Wir brauchen einen schnellen Stopp.
Eine 70-prozentige Kontaktreduzierung.
70-prozentige Kontaktreduzierung, Herr Lindemann. Geht das überhaupt ohne Lockdown?
Es geht, aber ich wäre schon dafür, dass man sich diesen Lockdown auch sehr differenziert anschaut, dass diejenigen, die geimpft sind, nicht so sehr darunter leiden wie andere. Das muss man einfach so klar sagen. Denn natürlich, das ist, ich sag mal, wie Gravitation, dieses Virus. Da können wir nicht mit verhandeln oder sagen, es gibt den nicht oder wie auch immer. Da stimme ich Herrn Blume zu, da muss knallhart gehandelt werden.
Aber heißt das kein Lockdown für Geimpfte, würden Sie sagen?
Nein, ich würde unterscheiden. Und ich meine, wir haben es ja de facto jetzt schon. Wenn Sie 2G haben, um ins Restaurant zu gehen, haben Exakt. Sie quasi einen Lockdown für Ungeimpfte, die können nicht mehr ins Restaurant.
Genau. Und das würde ich Helge Braun einen draufsetzen und will sagen, wir brauchen insgesamt 70% der Kontakte reduziert. Das ist ja so viel, da fragt man sich, wie soll das gehen, ohne Ausgangsbeschränkungen, ohne den Handel wieder dicht zu machen, ohne eben nicht mehr S-Bahn zu fahren und so weiter und so fort. Wie soll das gehen?
Da geht es in der Breite um die Kontaktbeschränkungen, so wie wir das hatten, mit wie vielen Leuten man sich treffen kann, wie das mit Veranstaltungen aussieht, größere Veranstaltungen nicht mehr, mittlere auch nicht, kleinere vielleicht und so weiter.
Also das kommt, Handel auch, Einschnitte im Handel.
Ja, das ist natürlich alles schwierig. Sie müssen wissen, ich bin Volkswirt und natürlich geht das vor. Ja, das klar. Aber es entzieht sich
Gesundheit geht vor.
Ja, absolut, absolut. Nur es entzieht sich schon. Wir müssen natürlich schon immer mit überlegen, nicht in der Entscheidung, aber darüber hinaus, was können wir uns in Zukunft noch leisten? Ein Land wie Deutschland, ja, hat auch nicht so viel Geld, ja, dass es sich lauter Lockdowns hintereinander leisten kann. Und ich mache mir gar nicht dann so sehr Sorgen um Deutschland. Wir sind stark genug, um das zu wuppen, aber um die Südländer in Europa. Aber wenn es denn so ist, dann ist es so. Aber dann müssen wir in Zukunft andere Prioritäten setzen, damit wir uns noch Wohlstand leisten können. Und wir können uns dann nicht mehr so viel leisten, wie wir es im Moment tun.
Herr Blume, 70% Kontaktreduzierung, also Reduzierung um 70%, wie Helge Braun sagt. Teilen Sie dieses Ziel und wie ist das erreichbar?
Also um diese Welle zu brechen, ist es aus meiner Sicht notwendig. Und es ist so erreichbar, wie wir das in Bayern jetzt auch versuchen. Übrigens ja auch regional differenziert. In den Regionen, wo die Infektionen durch die Decke gehen, wo die Inzidenz jenseits der 1000 liegt, also in den dunkelroten Gebieten, in denen gibt es einen regionalen Lockdown. Da sind nur noch die Schulen und der Handel offen. Das ist übrigens der große Unterschied zum vergangenen Jahr. Und wir sehen, dass wir damit zumindest die Infektionsdynamik nicht nur in diesen Regionen, sondern in ganz Bayern brechen konnten. Und wir sind der festen Auffassung, dass ein solches Modell ein gutes Modell für ganz Deutschland wäre. Denn eines ist doch klar, wenn sich irgendwo in Deutschland 50.000 bei einem Fußballspiel treffen, die meisten erkennbar ohne Maske, dann ist das auch ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich gerade mit der Frage auseinandersetzen, ob sie im kleinsten Kreis ihre Adventsfeier absagen, während anderswo 50.000 ungehindert ins Stadion strömen, miteinander feiern, Spaß haben. Das Problem ist, die Zeche, die wird dann immer 2 Wochen später ausgestellt.
Aber würden Sie sagen, ich habe Sie richtig verstanden, Herr Blume, einen flächendeckenden Lockdown braucht's nicht, um diese 70% zu erreichen?
Ich würde zum heutigen Zeitpunkt einfach uns raten, überhaupt nichts auszuschließen. Und das ist ja meine Kernkritik. Das war die Kernkritik der Unionsfraktion an dem Gesetzentwurf der Ampel im Deutschen Bundestag, dass man den Instrumentenkasten verkleinert hat. Wir wissen es nicht. Und ich sehe, es gibt die meisten Landstriche in Deutschland, wo die Infektionsdynamik zum heutigen Zeitpunkt eben nicht gebrochen ist. Und es wäre doch eine absolute Überlast, wenn ganz Deutschland in diese schwierige Lage käme. Und deswegen wäre es wichtig, diese Notbremse jetzt zu installieren und sie dann zu ziehen, wahrscheinlich zuerst mal regional. Und wenn das nicht ausreichend ist, dann sicherlich umfänglicher.
Also Herr Dürr, Bundesnotbremse und Markus Söder, also Markus Blumes Chef, der sagt heute, das Land noch stärker runterfahren. Jetzt hören wir das nochmal ausgetextet von Herrn Blume, was das bedeutet. Gehen Sie da mit, um diese 70% zu erreichen, oder teilen Sie dieses Ziel gar nicht?
Die Beispiele, die Herr Blume gerade genannt hat, sind alle möglich unter der jetzigen Rechtslage. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Bundesländer das nicht komplett ausschöpfen. Ich habe das immer dabei, weil es ein langer Katalog ist, der da möglich ist.
Was haben Sie
welche
dabei?
Die ganzen Maßnahmen, die derzeit möglich sind, weil Herr Blume ja im Prinzip sagt, wir müssen das alte Recht zurückbekommen. Ich sage, Klammer auf, das alte Recht hat uns erst in diese Situation gebracht. Es war offensichtlich nicht ausreichend wirksam. Was kann gemacht werden? Herr Blume sagte es gerade, Verbot oder Einschränkung von Freizeit-, Kultur-, Sportveranstaltungen. Verbot oder Einschränkung des Betriebs von Freizeit- und Kultureinrichtungen. Verbot oder Einschränkung von Alkoholkonsum und Verkauf im öffentlichen Bereich. Kontaktbeschränkung, Abstandsvorschriften, Kapazitätsbeschränkung, Stadien und so weiter. Maskenpflicht, Zutrittsregelung für Geimpfte, 2G und 3G, Hygieneauflagen, Auflagen für den Betrieb von Schulen.
Also das heißt,
lassen Sie mich ausreden, ja. Es geht doch weiter. Zusätzliche Maßnahmen, die die Ampel jetzt eingeführt hat, 3G am Arbeitsplatz, die Homeoffice als Regel, 3G in Verkehrsmitteln, die Testpflicht. All das ist möglich unter dem neuen Recht. Das ist im Prinzip ein längerer und effektiverer Katalog als das alte Recht. Und lasst uns doch jetzt nicht über das Wort Bundesnotbremse oder epidemische Lage von
nationaler Tragweite. Aber was reicht Ihnen jetzt daran nicht?
Genau, das
muss ja nur einmal beantworten. Die ganze Liste, die Herr Dürr gerade durchgegangen ist, um es auch den Zuschauern klarzumachen. Was wollen Sie noch obendrauf, Herr Blume?
Also klar ist, das, was Bayern und das, was Sachsen zum Beispiel beschlossen haben, was in Bayern der Bayerische Landtag vergangene Woche beschlossen hat, ist nur möglich, weil wir noch Gebrauch gemacht haben von der Übergangsregel, dass nämlich diese Maßnahmen bis längstens zum 15. Dezember noch ergriffen werden können. Beispielsweise in den absoluten Super-Hotspots dann auch die Schließung der Gastronomie, die Schließung von Beherbergungsbetrieben. Sachsen hat Ausgangsbeschränkungen verhängt. Das sind alles Dinge, und das sollte Herr Dürr wissen, die nach dem neuen Recht der Ampel eben nicht mehr möglich sind. Sie sind nur deswegen möglich, in Bayern und in Sachsen beispielsweise oder auch in Baden-Württemberg, weil diese Regierungen vor dem Stichtag entsprechende Maßnahmen erlassen haben. Aber sie wären per heute nicht mehr möglich.
Sie wollen die Ausgangsbeschränkung nicht und Sie wollen die Beherbergungs...
Ich will was zur Ausgangsbeschränkung sagen, weil am Ende des Tages funktioniert die Pandemiebekämpfung dann, wenn die Leute Maßnahmen sehen, die sie nachvollziehen können. Erinnern wir uns an die letzten Ausgangsbeschränkungen. Da war ja die Situation so, dass ich mit meinem Lebenspartner, meiner Lebenspartnerin abends nicht spazieren gehen durfte, aber danach durften wir gemeinsam ins Schlafzimmer gehen. Eine absurde Situation, wo die Leute zu Recht sauer waren. All diese Dinge machen keinen Sinn, haben die Pandemie damals nicht bekämpft, würden sie heute nicht bekämpfen. Warum nutzt man nicht das, was ich gerade vorgelesen habe, beispielsweise bei Sportveranstaltungen? Christian Lindner hat es heute gesagt, natürlich kann man da die Kapazität beschränken, bis hin abzusagen, dass solche Veranstaltungen...
Okay, aber das ist ja ein klarer Unterschied zwischen Ihnen, Herr Blume, und Herrn Dürr. Herr Dürr sagt, keine Ausgangsbeschränkung, Beherbergung auch nicht einschränken oder doch?
Einschränkung beispielsweise bei der Frage 2G. Da kann man ja mit Sicherheit arbeiten, mit mehr Sicherheit
aber nicht
arbeiten.
Für Geimpfte.
Mit mehr Sicherheit arbeiten. Man kann auch Testmöglichkeiten überlegen an der Stelle. Und wir haben ja eins in der Vergangenheit gelernt, weil der Kastlinmann zu Recht die Wirtschaft angesprochen hat. Ich würde die Schulen noch mal hinzufügen. Das war eine furchtbare Situation für die Kinder. Und die Epidemiologen haben uns 2 Dinge gesagt. Nämlich einerseits, die Schulen sind keine Hotspots gewesen.
Aber die will Herr Blume auch nicht schließen.
Genau, will Herr Blume auch nicht schließen. Ich sag's nur noch mal. nochmal zur Sicherheit, damit wir da einer mal eine Sprache sprechen. Und zum Zweiten, im Einzelhandel war auch kein Hotspot. Also Hotspots sind da entstanden, wo Menschen dicht gedrängt in engen Räumen waren. Also eine heftige Party geht zurzeit nicht, das muss man Menschen sagen.
Okay.
Deswegen war ich dankbar, dass der Bundespräsident heute so klare Worte gefunden
hat. Aber das wollen wir den Menschen, den Zuschauern nochmal klar sagen. Darauf kann sich diese Runde hier, wenn ich das richtig verstanden habe, schon einigen. Den Kneipen-Lockdown sozusagen. Das, was unter Freizeit, unter Spaß fällt.
Also
Restaurants nicht einbegriffen sind. Kneipen schließen, Bars schließen, Diskotheken schließen.
Herr Weise, wir sind doch alle nicht dafür. Aber jetzt reden wir doch mal Tacheles.
Genau.
Wenn jetzt hier eine Variante kommt mit verschiedenen Mutationen und wir haben Zehntausende von Inzidenzen jeden Tag, die Krankenhäuser sind überlaufen, da wird keiner mehr diskutieren. Dann wird es in Deutschland einen Lockdown geben. Aber wir wollen das natürlich verhindern. Das wollen wir alle. So. Aber hier drumherum zu reden und irgendetwas auszuschließen, mache ich auch nicht. Ich war immer derjenige, der sich auch eingesetzt hat für den Handel und vieles mehr.
Sie reden doch alle drumherum. Ich meine jetzt nicht Sie persönlich, Herr Lindemann. Es ist gut, dass Sie angestoßen haben. Tacheles. Zu reden. Nur das Wort Lockdown, das nimmt seit Wochen keiner in den Mund. Jeder hat Angst davor und Bayern hat Angst davor, das einseitig zu beschließen.
Jetzt ist der Wahlkampf vorbei.
Ins Boot holen. Und Sie hatten die Idee, in der Ampel sich von all dem zu befreien und wollten damit erstmal einen schönen Regierungsstaat hinlegen, dass Sie alles ein bisschen lockerer sehen.
Sie wollten vor allem eine rechtssichere Rechtsgrundlage haben. Wir haben eine alte Rechtsgrundlage gehabt, die ist von Gerichten kassiert worden, weil sie dem Grundgesetz nicht entsprochen hat. Kein Politiker ist doch ernsthaft der Auffassung, dass wir Grundrechtseinschränkungen machen, die nicht nur nicht wirksam sind,
sondern auch rechtswidrig. Verstanden. Nur eins, auf eins möchte ich noch einmal zurückkommen, auf diese Aussage von Herrn Buschmann. Zu der stehen Sie, dass das Ziel bleibt, dann im Frühjahr, also Ende März 2022, alle Maßnahmen zu beenden.
Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir wollen, dass mehr Leute erst und zweit geimpft sind. Und zum Zweiten, die Boosterimpfung starten müssen. Ich würde mir, wer erinnert sich Ende der 90er Jahre an die damalige T-Aktie? Die ist promotet worden, jeden Abend vor der Tagesschau. Man konnte dem gar nicht entfliehen. So eine Impfkampagne hätte ich mir von der Bundesregierung gewünscht. Verschüttete Milch. Ich will auch nicht nachtreten, darum geht es mir nicht, Carsten Linnemann. Aber jetzt brauchen wir eine Impfkampagne, die sich wirklich gewaschen hat. Dass jedem klar ist, die einzige Chance, dass wir das Gesundheitssystem stabil halten,
alles klar. Sind mehr das Ziel, gilt das jetzt oder gilt das nicht? Also der Satz von Buschmann.
Das Ziel bleibt im nächsten Jahr, die Maßnahmen weitestgehend aufzuheben.
Nee, aber alle weg, hat er gesagt. Alle weg.
Natürlich weiß niemand, wie es nächstes Jahr genau aussieht.
Na, aber vor zwei Wochen wusste er es. Aber
Herr Dürr, das ist unfair.
Das ist unfair, weil Herr Buschmann hat genau das gesagt.
Nein, das Ziel bleibt doch, diese grundrechtseinschränkenden Maßnahmen aufzuheben. Das muss auch das Ziel eines Rechtsstaats sein, ist doch keine Frage. Ich glaube, auch da sind wir im Grundsatz parteiübergreifend einer Meinung. Aber klar, die Situation ist jetzt noch dramatisch.
Aber das hilft uns halt nichts für die nächsten Wochen.
Die Frage ist doch, warum setzen Sie das, was ich vorgelesen habe, nicht komplett in Bayern ein? Was ist mit der Allianz Arena?
Wir haben, nochmal, wir haben alles umgesetzt. Wir haben in Bayern auch die epidemische Lage im Bayerischen Landtag erklärt, weil wir den gesamten Instrumentenkasten, der noch zur Verfügung steht, nutzen wollen und nutzen müssen, weil die Lage sehr, sehr schwierig ist. Aber es fehlt doch an einem ganz erkennbar, an einer bundesweit einheitlichen Regelung, die in bestimmten Bereichen doch nur Sinn macht. Ich nehme nochmal das Thema Fußballspiel. Wenn Fans von zwei Mannschaften quer durch Deutschland reisen und sich dann zu 50.000 irgendwo treffen, dann kann das am Höhepunkt der vierten Welle nicht sinnvoll sein. Und da fehlt es einfach jetzt auch an den entsprechenden Koordinierungsinstrumenten. Deswegen, ich kann es nur nochmal erneuern. Ein General im Bundeskanzleramt ist eine nette Idee, aber nochmal, ein Bundesgesundheitsminister, wenn der endlich mal bekannt wäre und vor allem eine weitere MPK wären aus unserer Sicht jetzt viel dringender notwendig.
Verstanden. Sie haben gerade zum zweiten Mal Fußball angesprochen, die Fußball-Bundesliga vom Wochenende. Da gingen diese Bilder durch Deutschland und haben für heftige Diskussionen gesorgt, nämlich vom Rhein-Derby in Nordrhein-Westfalen, 1. FC Köln gegen Mönchengladbach. Da war das Stadion halt richtig schön knackevoll, alle dicht an dicht, 50.000 Zuschauer, so wie wir uns das alle gewünscht haben seit Monaten. Und natürlich gab es aber heftige Diskussionen, weil zeitgleich eben dieselben, die das Stadion haben vollmachen lassen, gerade diskutieren über Kontaktbeschränkungen. Also erweitern wir diese Runde und holen den Geschäftsführer vom FC Köln dazu. Das ist Alexander Werle, der uns zugeschaltet ist.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Wir reden seit Wochen über Corona-Inzidenzen oder seit Monaten, seit Jahren mittlerweile, seit Wochen dann auch über diese Hospitalisierungsinzidenz. Aber ist der wichtigste Corona-Wert am Wochenende in Köln gewesen, das 4:1 gegen Gladbach?
Also es war natürlich ein schönes Ergebnis, gar keine Frage. Für mich ist aber wichtig, an der Stelle mal zu sagen, die Stabilität des Gesundheitssystems in Deutschland steht über allem. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Wir als 1. FC Köln haben schon im August die Entscheidung getroffen, nur noch mit 2G zu arbeiten. Wurden kritisiert in der Gesellschaft, wurden von anderen kritisiert. Wenn die Politik schon im August 2G flächendeckend eingeführt hätte, würden wir heute vielleicht über andere Dinge sprechen. Das mal vorweg. Ich orientiere mich aber gerne an Fakten, Herr Blume. 3,7 Millionen Zuschauer in den Stadien haben nachgewiesenermaßen zu 10 positiven Tests geführt. Aus diesen 10 positiven Tests wurden 72 Nachverfolgungen abgeleitet. Keine von diesen Nachverfolgungen war positiv. Und wissen Sie, wenn man fürs Impfen wirbt, wie wir das machen, wir haben im Vorfeld des Derbys wieder eine Impfaktion fürs Boostern gemacht. 374 Fans haben sich boostern lassen. Die Impfaktionen davor waren wir bei ungefähr 150 im Schnitt, also eine deutliche Zunahme. Das heißt, wir müssen doch auch weiterhin Anreize schaffen, damit sich die Menschen möglichst schnell boostern und impfen lassen, damit wir überhaupt rauskommen. Und deswegen orientiere mich gern an Fakten. Wir im Fußball, wir haben keine Hotspots produziert. Wir haben ein kluges Hygienekonzept mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten. Und wir haben im Übrigen in Nordrhein-Westfalen eine Hospitalisierungsrate von 4,13. Wenn man sich an Hospitalisierungsraten orientieren will, dann verstehe ich jetzt nicht, warum man über Geisterspiele in Nordrhein-Westfalen philosophiert, sondern da gibt es andere Schritte davor.
Also würden Sie sagen, Herr Werle, ist es auch richtig, die Stadien weiter voll zu machen? Also nächstes Heimspiel, 1. FC Köln, am liebsten wieder 50.000.
Ich bin dafür, wir sollten uns an Fakten orientieren. Es gibt einmal Fakten in der Vergangenheit. Es gab keinen Hotspot in einer Freiluftveranstaltung. Es gab Berechnungen im Oktober der Luca-App. 180.000 Warnmeldungen, davon waren 0,8% von Kultureinrichtungen und Sportveranstaltungen. 49% von Bars, also Indoor-Veranstaltungen. Mhm. Das sind doch Fakten. Die kann man doch nicht einfach ignorieren. Und deswegen werbe ich dafür, auch damit sehr sorgsam umzugehen. Und trotzdem möchte ich an der Stelle nochmal wirklich sagen, wenn es jetzt in den nächsten Wochen wirklich zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen soll, die Intensivstationen laufen voll, auch in Nordrhein-Westfalen, dann sind wir doch die Letzten und wollen, dass die Stadien vollgehen. Aber
Herr Lindemann,
da appelliere ich wirklich auch an die Politik, mal Fakten sprechen zu lassen. Wir müssen doch gemeinsam für das Impfen, für das Boostern werben. Und dafür braucht es auch weiterhin Anreize. Und da können auch Kulturveranstaltungen, auch der Fußball, ihren Beitrag zu leisten.
Herr Lindemann, Herr Werle sagt ja völlig zu Recht, er hält sich natürlich an die Regeln. Mhm. Ist ja völlig klar, sonst dürfte ja das Stadion nicht voll machen. Wenn das Gesundheitsamt in Köln nicht vorher gesagt hätte, ist völlig in Ordnung. Und jetzt sagt er, jetzt kann er dafür auch nicht angegriffen werden im Nachhinein und weist eben auch die Statistik aus. Na, es gab halt keine Massenansteckung da unter der freien Luft in Fußballstadien. Also völlig in Ordnung, lass weiter so machen.
In den Regionen, wo es nicht geht, zum Beispiel Aue gegen Darmstadt oder Leipzig gegen Leverkusen, beide Spiele waren Geisterspiele, weil die Situation vor Ort so war, wie es war. Und man muss wirklich sagen, da hat in dem Punkt Herr Werle recht. Köln war, glaube ich, der erste Club oder einer der ersten Clubs, die knallhart gesagt haben 2G. Mhm. Wo keiner, auch Restaurants oder andere, gesagt haben 2G. Alle waren überrascht und so natürlich auch einen Anreiz gesetzt hat für andere, sich impfen zu lassen, gerade im Fußballbereich. Aber es ist natürlich klar, ich komme jetzt gerade auch aus dem Stadion.
Paderborn.
Genau, wir haben heute gegen Rostock gespielt und es waren 6.000, 7.000 da. Steffen Baumgart war übrigens auch da, Herr Werle. Und das war in Ordnung. Ich habe das genau beobachtet. Wir hatten die Maske auf. Natürlich, wir sehen ja die Ankündigung aus Baden-Württemberg, auch was Bayern macht. Ich fand, Bayern hat das gut gemacht, auch mit den 25%, dass man nicht gleich ganz runtergeht. Aber es ist natürlich klar, es geht natürlich auch um Signale. Und die Leute
rechnen damit, dass es bei Paderborn zum Beispiel, ist ja nur ein Ausschnitt, aber jetzt das letzte Heimspiel mit so vielen Zuschauern war.
Was heißt so vielen? Es hätten auch 15.000 heute kommen können. Vielleicht war es zu kalt oder Rostock nicht der spannende Gegner. Aber es haben auch viele, machen sich Sorgen. Und man muss ja natürlich auch zum Spiel hinfahren über die ÖPNV und vieles mehr. Aber der Fußball spielt natürlich auch eine zentrale Rolle, was die Signalwirkung.
Sie wollen Tacheles reden. Also gehen Sie davon aus, dass nächste
Ich gehe davon aus, dass in Zukunft weniger Zuschauer zugelassen werden, ja.
Herr Blume, Sie auch?
Ja, wie Carsten Lindemann gerade schon gesagt hat, in Bayern haben wir uns entschieden, die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen auf 25% herabzusetzen. Es war eine bewusste Entscheidung, Kultur, Sport und dergleichen nicht komplett zu schließen, aber eben auch hier das Prinzip der Vorsorge walten zu lassen. Und ich halte das unter den aktuellen Belastungskennziffern für absolut sinnvoll.
Herr Werle, die Aufregung gab es ja auch deswegen, weil auf den Rängen eben zu sehen war, dass da fast keiner Maske getragen hat. Es gab kurz vorher nochmal den Tweet, auch vom 1. FC Köln. Sie haben darum gebeten, das Publikum eben sich an die Regeln zu halten, dann eben Maske zu tragen dort im Stadion. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, hier die Ankündigung ganz genau, da steht's. Also per Twitter auch nochmal, unter anderem per Twitter dafür geworben. Und dann sah es eben auf den Rängen natürlich so aus, da hat sich dann während des Spiels fast niemand oder haben sich viele eben nicht dran gehalten. Wer hätte das eigentlich kontrollieren müssen da im Stadion? Warum hat das nicht funktioniert?
Naja, Fakt ist, dass wir am Donnerstag die Genehmigung bekommen haben für 50.000 und da war von Maskenpflicht am Platz keine Rede. Ich habe dann am Samstag um 11.30 Uhr einen Anruf bekommen, dass ich doch dafür Sorge zu leisten habe, dass wir Maskenpflicht am Platz auch haben. Und dann haben wir innerhalb dieser 4 Stunden versucht, über Social Media, im Eingangsbereich, über die Ordnungskräfte, über Durchsagen entsprechend Informationen zu geben. Hätten wir das 2 Tage vorher schon gewusst, hätten wir das natürlich auch mit in die Stadionordnung mit übernehmen können. Also so kurzfristig innerhalb von 4 Stunden. Dafür war aus meiner Sicht schon einiges an Masken da. Sie blenden jetzt hier gerade den Südbereich ein. Wenn man im Osten und im Westen geschaut hat, waren da viele Masken. Das ist das Borussia Mönchengladbach, was sie eingeblendet haben. Also von daher nochmal eine Frage ganz konkret auch an Herrn Blume oder auch Herrn Linnemann. Bevor man über eine Reduzierung, eine krasse Reduzierung wie in Bayern mit 25% nachdenkt, warum schaffen Sie keine Anreize über klare Regeln, indem Sie sagen, machen Sie doch in den Stadien dann 2G plus Maskenpflicht am Platz? Wenn Sie 2G plus und Maskenpflicht am Platz haben, da können Sie auch mit 50, auch mit 75% agieren und nicht mit 25%. Ich verstehe das nicht, weil eins ist doch klar. Jeder Aerosolforscher sagt unter freiem Himmel, mit Maske, mit einem gewissen Abstand, da wird nichts passieren. Und das sind doch einfach mal Fakten.
Direkt, an denen sollte man sich doch orientieren. Aber kurz bitte die Antwort von Herrn Linnemann und von Herrn Blume.
Ja, also 2G plus könnte ein nächster Schritt sein, ganz klar, weil dann habe ich wirklich eine Sicherheit. Ich muss nur sicherstellen, so wie ich heute alleine mit dem Auto gekommen bin oder mit meinem Vater zusammen, muss ich sicherstellen, dass dann nicht in ÖPNV alles überlastet ist und vieles mehr. Dann kann man.
Das geht ja aber eigentlich gar nicht beim Fußball, ne? Bei solchen Massenveranstaltungen, Herr Blume.
Ja, bei uns gilt 2G plus aus den genannten Gründen. Aber ich will eines nochmal allgemein zu der Diskussion sagen. Wir sind in einer Phase, in der es insgesamt für Deutschland verdammt gefährlich wird. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Diskussionen in früheren Wellen, wo dann einzelne Bereiche gesagt haben, ja, aber bei uns passiert ja eigentlich gar nichts. Natürlich gibt es unterschiedliche Herde und unterschiedliche Risiken für Ansteckung. Aber die Lage in einzelnen Teilen von Deutschland ist so ernst, dass man eben insgesamt, und das war ja Ihre Eingangsfrage, Herr Weise, die Kontakte nach unten fahren muss. Und da muss halt dann am Ende jeder einen Beitrag leisten. Ich sage es nochmal, der Hauptunterschied zum vergangenen Jahr ist ja, dass wir uns kollektiv entschieden haben, in jedem Fall die Schulen, die Kitas offen zu halten und eben auch die Wirtschaft, den Handel. Ich finde, das ist ein Riesenfortschritt. Und umso wichtiger ist, dass dann in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wir alle miteinander einen größeren Beitrag leisten, bis das ganze Thema Impfen, da müssen wir ja auch noch drüber reden, hoffentlich dann endlich noch einen stärkeren Durchbruch erfährt.
Einigkeit gibt es in der Runde offenbar. Das ist positiv für Sie, Herr Werle, dass es offenbar keine Geisterspiele geben soll. Ja, es wird hier schon darum geworben, irgendwie weniger Zuschauer künftig zuzulassen im Stadion, aber eben keine Geisterspiele.
Aber Weise, die gibt's ja schon. Also dort, wo es nicht regional, da genau, gebe ich Herrn Blume recht, dort, wo es regional nicht mehr geht, muss es Geisterspiele.
Ich will noch einmal zu diesem Maskenproblem sozusagen in Köln zurück. Ist ja auch albern, da jedem Zuschauer, jetzt gibt es schon irgendwie Ermittlungen und möglicherweise Bußgelder für die, die es nicht getragen haben. Ich finde nur diese Fotos dann, Herr Werle, ein bisschen seltsam, wenn gleichzeitig die Kinder in der Schule, zumindest hier in Berlin, eben wieder auch am Platz ihre Maske tragen sollen. Oder wir haben am Wochenende von einem Fall aus Hessen, aus dem Odenwald in Erbach gehört, da ist die Polizei zu einem Bäcker angerückt, weil der Bäcker eben nicht die Maske tragen sollte. Das ist ja wie ein Hohn, wenn man dann diese Bilder dann vom Wochenende sieht. Herr Dürr, wie kommen Sie mit der Ampel aus solchen Widersprüchen daraus? Ja, auf der einen Seite sieht man eben Bilder aus dem Fußballstadion, da wird zum Masketragen aufgefordert, die sind dazu verpflichtet, kaum jemand macht's. Und dann ist man so kleinkariert eben bei dem Bäcker da in Erbach oder in der Schule wird's ganz anders gehandhabt. Also wie kommt man da raus?
Ich habe Herrn Werle aber eben so verstanden, dass das in Zukunft durchgesetzt werden soll. Es muss das Ziel sein, wenn es zu Spielen kommt, Abstand halten, Maske tragen.
Und dann gehen Sie da in den Block rein mit der Ampel.
Ist, Ja, aber mit Verlaub, ist doch gar keine Frage. Ich meine, keiner hat jetzt gesagt, wir wollen komplett Geisterspiele haben ab morgen, sondern jeder hat gesagt, wir wollen vernünftig Abstand halten und möglichst viel Sicherheit gewährleisten. Immerhin ist es unter freiem Himmel. Insofern sind wir da, glaube ich, auch gar nicht auseinander. Was mich ein bisschen stört, wie gesagt, auch in Richtung Herrn Blume, alles das, was er gerade noch mal gesagt hat, ist möglich unter der Rechtslage. Und so zu tun, als ob das wie ein Flickenteppich sei, ist Quatsch. Wir haben bundesweit einheitliche Regelungen mit diesem Gesetz und sind darauf angewiesen, dass die Länder sie effektiv umsetzen. Wenn wir das gemeinsam hinkriegen, plus, und das ist das Wichtigste, da hat der Blume noch gar nicht zugesagt heute Abend, aber Herr Werle dankenswerterweise, plus, dass wir die Bevölkerung endlich komplett durchimpfen. Wenn wir das geschafft haben, wenn wir uns eine Sekunde vorstellen, die Intensivstationen hätten keine Ungeimpften, die dort krank liegen, hätten wir eine ganz andere Situation in Deutschland. Also das schnelle Impfen, ich sage noch vor Weihnachten, inklusive Boostern, ist die Antwort auf ganz viele Probleme, die wir heute diskutieren.
Das Thema Impfen nehmen wir uns gleich ganz groß vor. Sie waren jetzt ein bisschen in der Defensive, weil Sie die Ampelentscheidung verteidigen mussten. Vielleicht kehrt sich das um und wollen aber Herr Werle noch einmal ganz kurz zum Abschluss dieses Blogs reinhören, wie die Fans das denn fanden im Stadion mit 50.000?
Wie haben sich gefühlt unter 50.000 Fans?
Ja, wie der König, ne? Wie der König höchstpersönlich, sag ich mal, ne? Da war eine Top-Stimmung da drin.
Man ist ein bisschen eingeschränkt, aber der Sieg hier, das ist einfach phänomenal. Der FC hat alles richtig gemacht. Die Hygieneregeln, die wurden eingehalten. Alles perfekt.
Ja, die waren erstmal zweitrangig. Hauptsache der Sieg. Und an die Bedingungen habe ich nicht gedacht, ne? Also das Stadion war voll, alle haben gesungen, ob mit Maske oder ohne, war klasse.
Jetzt fängt die Party erstmal richtig an.
Ja, Herr Werle, wenn Fußball ist, ist Corona vergessen.
Corona ist nicht vergessen, es beschäftigt jeden. Und wie gesagt, wir haben ein tragfähiges Hygienekonzept, ich habe es erläutert. Und ich werbe einfach auch bei der Politik, sich an Fakten zu orientieren. Und ich glaube, wir können auch einen Doppelpass spielen, weil der Fußball kann viel in die Gesellschaft reinbringen. Und ich glaube, die Entscheidung im August für 2G hat auch dazu beigetragen, dass wir in Köln eine Hospitalisierungsrate von 2,4 haben. Das ist wirklich relativ wenig. Und von daher, glaube ich, können sich auch andere Kommunen und andere Bundesländer da den ersten FC Köln und die 2G-Maßnahme durchaus auch als Vorbild nehmen.
Hier machen wir einmal einen Strich drunter unter die Fußballdebatte. Danke für das Gespräch, Herr Werle vom ersten FC Köln. Wir diskutieren jetzt über das Impfen. Warum wir so langsam nur vorankommen, warum es so lange Impfschlangen in Deutschland gibt, das machen wir mit CSU-General Markus Blume, mit dem Unionsmittelstandswirtschaftsexperten Carsten Linnemann und mit Christian Dürr, dem FDP-Fraktionsvize. Sie vermissen vielleicht Lisa Federle, die Impfärztin, Notärztin aus Tübingen. Die wurde selber geimpft am Wochenende und kann deswegen heute mit leichten Folgen dessen an dieser Sendung nicht teilnehmen. Holen wir nach und wünschen von hier alles Gute. Die Nebenwirkungen, die lassen dann ja auch schnell immer wieder nach. Wir gucken uns aber an, warum Deutschland eigentlich aktuell so viel in der Impfschlange steht, obwohl doch die Politik eins will: Impfen, impfen, impfen.
Deutschland steht an, stundenlang in der Impfschlange.
Es ist genug Impfstoff für alle anstehenden Impfungen da.
Hamburg Elbphilharmonie in dieser Woche. Wartezeit mindestens 4 Stunden. Gleiches Bild in Leipzig. Hier stehen die Menschen schon 1,5 Stunden vor Öffnung des Impfzentrums Schlange.
Es ist genug Impfstoff für alle anstehenden Impfungen da.
Wie in der Stadt, so auf dem Land. Impffrust auch in Brandenburg. Der Parkplatz ist voll, denn auch hier in der Oberhavel am Wochenende wollen sich viele Menschen ihre nächste oder ihre erste Impfung abholen. Aber dafür müssen sie, wir sehen es im Hintergrund, sich erst in eine lange Schlange stellen und teilweise bis zu 2 Stunden warten. Und wir fragen sie heute mal, ob sie das nicht nervt. Mehrere hundert Meter staut sich die Schlange vor dem Sportzentrum.
Was wir wohl machen? Ich wollte eigentlich einen Termin bei meiner Hausärztin haben. Die sagte, vor Februar, März wird es nichts mehr, weil sie so geringe Impfstoffe kriegen. Da stellt man sich lieber hier an, bevor man noch ein Vierteljahr wartet.
Ich bin angekommen und da stand die Schlange bis da hinten zur Turnhalle, hinter noch. Und so lange kann ich nicht stehen. Mit meinem Rücken geht nicht. Und dann hatten mir ein paar junge Männer gesagt, sie halten mir den Platz frei und ich kann mich ins Auto setzen und dann komme ich da dran. Ich finde es bedauerlich, dass so wenig Impfstellen sind. Ja, dass der Andrang so groß jetzt auf einmal ist, weil ja zu wenig Impfstellen sind. Dass die Politik immer hinterherläuft. Also sie sind nicht schnell genug vorne weg.
November 2021.
Es ist genug Impfstoff für alle anstehenden Impfungen da.
Es ist genug Impfstoff da, Herr Dürr, wenn Sie diese Bilder sehen, haben wir genug Impfstoff?
Ja, wir haben wahrscheinlich genug Impfstoff, hoffe ich jedenfalls, aber nicht genug Impfkapazitäten. Die Impfzentren zu schließen war ein Fehler, genauso wie ich es vorhin zu den Testmöglichkeiten gesagt habe. Und das muss jetzt schnell wieder losgehen. Ich ärgere mich wirklich darüber, dass dieser Sommer verpennt worden ist. Und nochmal nachtreten bringt ja nichts, ist alles verschüttete Milch. Aber das hätte man besser machen müssen. Deswegen ist jetzt dieser Krisenstab, der eingerichtet wird, so verdammt wichtig. Weil es geht ja hier um Organisation der Impfkampagne, damit sie wirklich funktioniert, auch ausgerollt werden kann. Ja. Und das wollen wir machen.
Im Moment stehen die Menschen halt an. Also nochmal diesen Satz, den wir ja immer wieder gehört haben von Jens Spahn. Herr Blume, ist genügend Impfstoff da?
Ich denke, das wird man erst sehen. Also die Signale, die da in den letzten Wochen kamen, waren dann zum Teil auch etwas gemischt. Eines will ich aber nochmal zurückweisen, weil hier Herr Dürr die ganze Zeit den Eindruck erweckt, dass in den letzten Monaten da gar nichts passiert wäre. Ich kann jetzt nur von Bayern sprechen. Wir haben die Impfzentren nicht geschlossen, sondern die Impfzentren waren am Start. Es war eher so, dass im Sommer viele Menschen wohl dachten, jetzt ist die ganze Geschichte mit Corona irgendwie vorbei. Und leider auch aus der Politik diese Signale kamen. Herr Dürr, ich kann das auch Ihnen nicht ersparen, Sie mit der Idee des Freedom Day zu konfrontieren. Wer den Menschen den Eindruck erweckt, dass Corona vorüber ist, der hat halt damals das falsche Signal gesendet. Und dass dann die Impfbereitschaft erst jetzt im Angesicht der vierten Welle wieder wächst, ist klar. Jetzt ist die Aufgabe der Politik sicherzustellen, dass die Struktur vor Ort da ist. Wir brauchen ganz dringend und zwingend die Ärzte. Aber wir müssen auch schauen, dass die Impfzentren möglichst flächendeckend überall in Deutschland am Start sind.
Können Sie ja, Herrn,
ich freue mich, dass die Impfbereitschaft da ist.
Aktuell diese Schlangen da haben, das trifft ja nicht zu, selbst wenn er für den Freedom Day geworben haben sollte. Aber das ist ja jetzt nicht Herrn Dürrs Versagen oder das Ampelversagen, dass wir im Moment lange Impfschlangen dort haben. Und das ist ja bundesweit so. Ich habe gerade Herr Blume zum
Beispiel
aus einer Arztpraxis
in Nürnberg
gehört. Aus einer Arztpraxis in Nürnberg. Die haben ganz viele Impftermine für die ganze Woche gemacht, können diese Woche komplett null impfen, weil kein Impfstoff diese Woche da ist. Übernächste Woche dann vermutlich die nächste Lieferung in der Arztpraxis. Also da ist jetzt zumindest nicht genügend Impfstoff da. Die müssen alle wieder nach Hause schicken. In Nürnberg, Bayern.
Nochmal, die Situation ist misslich, aber ich habe nur den Herrn Dürr darauf hingewiesen, dass die Impfzentren nicht geschlossen wurden, jedenfalls nicht in Bayern. Dass die Impfstoffbeschaffung im Moment wieder ein Thema ist, das ist misslich. Da war auch die Kommunikation aus dem Bundesgesundheitsministerium, sagen wir es mal vorsichtig, schwierig. Die Botschaft ist aber entscheidend. Wir haben bis zum Jahresende offensichtlich genügend Impfstoff für alle. Aber der muss jetzt auch an die Leute kommen und wir sollten auch an den Punkt denken, an dem wir dann diejenigen erreichen, die bisher sich gar nicht mit einer Impfung auseinandergesetzt haben. Deswegen halten wir es für dringend notwendig, dass wir auch über das Thema Impfpflicht sehr intensiv in den nächsten Tagen reden, was einzelne Berufsgruppen angeht, aber auch allgemein.
Aber das ist ja erstmal ein Desaster, nochmal auf diese Impfschlangen zu sprechen zu kommen, Herr Linnemann. Ja, wir sehen das flächendeckend in Deutschland. Wir hatten jetzt Beispiele aus Hamburg, aus Leipzig, aus dem Löwenberger Land, also hier vor der Tür Berlins sozusagen. Überall stundenlange Wartezeit. Sie schimpfen seit Monaten auf die, die sich nicht impfen lassen. Und die, die es aber wollen, auch Erstimpfung. Wir haben auch diese Bilder aus dem Erzgebirgskreis gesehen, wo die Impfquote besonders niedrig ist. Da gehen die Leute dann nach vielen Monaten doch dahin und dann stehen sie stundenlang in der Schlange.
Herr Weise, das bestreite ich nicht. Und man hätte natürlich viel eher anfangen müssen, ja. Aber Fakt ist auch, dass Impfkapazitäten, wie Herr Dürr sagt, zum Teil fehlen. Ich gebe Ihnen nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Warum braucht es einen Arzt, der die Spritze gibt? Medizinrechtlich muss er das Gespräch mit Ihnen über die möglichen Risiken einer Impfung reden. So, wenn Sie das jetzt bei der ersten Impfung schon gemacht haben, auch bei der zweiten, ich finde, beim Boostern braucht man das dann nicht das dritte Mal. Dann müssen wir Deutschen einfach mal runter von unserem hohen Bürokratieross und
also
sagen,
Apotheker
komm,
impfen.
Beim dritten
aber
Mal nicht
Sie doch
und andere auch.
Noch stellen Sie den Gesundheitsminister, Sie haben in dem Ministerpräsidentenkonferenzpapier, haben Sie genau das drinstehen, das nämlich ja ausgelotet werden soll. Da steht drin, die Länder sollen das mal prüfen. Da konnte man sich nämlich hinter den Kulissen offenbar erstmal nicht einigen, wer das eigentlich machen soll, wer noch so alles impfen darf. Also Herr Linnemann sagt, die Apotheker sollen ran, Herr Blume. Warum geht das nicht längst? Sie hatten jetzt auch seit der letzten Ministerpräsidentenkonferenz schon wieder so viel Zeit.
Also das ist auch ein Thema von uns, eine Forderung von uns. Wir sehen überhaupt kein Problem, dass nicht auch in anderen Bereichen geimpft werden kann. Das Thema der Apotheken erscheint uns da auch sehr einleuchtend.
Herr Dürr.
Ja, ich muss wirklich schlucken an der Stelle. Wir haben eine Bundesregierung, die übrigens noch im Amt ist, auch Stand heute noch im Amt ist. Und die schon längst hätte tätig werden können. Nochmal, es ärgert mich, ich wiederhole es, über verschüttete Milch zu reden. Nur das, was Herr Blume vorhin sagte, er sagte, wir brauchen jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, die hilft uns überhaupt gar nichts an der Stelle. Kein Apotheker kann deshalb irgendwie impfen auf einmal oder die Schlange werden kürzer. Was wir brauchen, eine ordentliche Organisation. Deswegen, das will ich fairerweise sagen, bin ich der amtierenden Bundesregierung zumindest dankbar, dass sie jetzt die Ampel schon mal schalten und walten lässt mit diesem Krisenstab, weil sie es selbst leider nicht hinbekommen hat. Also ein vernünftiger Krisenstab, der dauerhaft tagt, der sowas dauerhaft sicherstellt, ist viel sinnvoller als Politiker in Stuhlkreisen. Das macht sonst keinen Sinn.
Wann wird es diese Impfschlangen nicht mehr geben? Können Sie das schon sagen?
Also natürlich habe ich,
ja das Ziel
hab ich derzeit nicht den Einblick in das Handeln der Bundesregierung. Das müssen die beiden Kollegen beantworten. Aber mein Ziel ist, dass wir vor Weihnachten solche Schlangen nicht mehr haben. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich tue mir schwer mit Versprechen, weil über Monate leider zu wenig passiert ist.
Und das ist nochmal ein Punkt, Herr Lindemann, den wir uns schon nochmal vornehmen müssen. Sie haben ja schon gesagt, das ist eine missliche Lage, sagt auch Herr Blume. Das ist viel zu spät gekommen, sagen Sie mit den Boostern. Wir würden doch jetzt über diesen Lockdown gar nicht reden, wenn Sie aus dem Knick gekommen wären, wenn Herr Spahn aus dem Knick gekommen wäre, wenn wir seit August boostern würden.
Das ist doch in ganz Europa der Fall. Israel, die bereits geboostert haben, fangen jetzt wieder an. Das können Sie doch nicht daran festmachen. Ich meine, die Leute haben natürlich die Faxen dicke, wenn wir uns jetzt hier streiten beim Thema Corona. Aber Fakt ist nun mal, in der Wirtschaft haben Sie bei jedem Manager, der ausgewechselt wird, haben Sie den Nachfolger da sitzen, die wenigstens ein paar Wochen zusammensitzen. Das ist für mich ein Unding, dass die SPD es nicht gebacken bekommt, hier jetzt auch mal einen Minister zu benennen, der für Gesundheit zuständig ist, damit die beiden, damit
aber jetzt mal
er weise, nächste Woche gibt es einen Kanzler. In einer Woche gibt es einen neuen Kanzler.
Okay. Aber ganz bösartig gesagt, was soll denn der neue Gesundheitsminister diesbezüglich von Herrn Spahn lernen?
Die müssen sofort sich abstimmen mit den Ländern. Der muss sofort eingebunden werden. Sofort. Glauben Sie denn, wir können jetzt einen neuen Kanzler wählen und dann gibt er die Klinke ab und dann kommt der neue Gesundheitsminister?
Ich glaube, das ist verdammt schlecht gelaufen ist beim Impfen. Und die Frage ist, ob der neue SPD-Gesundheitsminister tatsächlich diesbezüglich das genauso
macht. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Wir haben aber Wochen verloren. Es hat 3-4 Wochen gedauert, bis die Ministerpräsidentenkonferenz kam. Es dauert Wochen. Es war ja nur noch die Ampel mit ihrem Ampelgeschäft beisammen. Nochmal. Ich gebe Ihnen ja recht, Herr Weise.
Es gibt eine Bundesregierung, die derzeit im Amt ist. Sie sind in Charge.
Wir können gar keine Gesetze jetzt groß machen. Ich will das auch
Sie
gar nicht.
Gar
wir
sind Gesetze.
Sie haben es im Sommer verpennt.
Sie haben es ja eigentlich
Herr Weise,
gesagt. Herr Weise, ich will es jetzt auch gar nicht. Wir müssen uns da einigen. Wir müssen da zusammenarbeiten. Die Leute haben doch die Faxen dicke, dass wir uns wegen Corona streiten.
Dieser Lockdown, Herr Blume, das geht jetzt auf Ihre Kappe. Das geht auf die Kappe des CDU-Gesundheitsministers. Wir wären weiter, wenn wir früher geboostert hätten. Das ist doch völlig klar.
Aber Herr Weise, da wird mir jetzt die Argumentation etwas zu einfach. Also Sie sagen, das ist jetzt geht es auf die Kappe, dass wir jetzt im Moment dastehen. Ich kann mich noch erinnern, übrigens auch an Publikationen in Ihrer Zeitung, in Anführungszeichen, noch im September geht uns unsere Freiheit wieder zurück. Genau. Als Markus Söder damals zum Beispiel gesagt hat, wir brauchen flächendeckend 2G.
Genau, und wir haben
Fakt
immer gesagt,
ist,
dass
über den Sommer waren die Impfzentren, über den Sommer, Herr Weise, über den Sommer waren die Impfzentren leer. Ja, wir stellen uns an vielen Stellen in Deutschland auch selbst ein Bein, weil es mit den Empfehlungen manchmal dauert. Warum braucht die STIKO Monate, um festzustellen, dass Boostern sinnvoll ist und vielleicht nicht erst nach 6 Monaten und nicht nur für die über 70-Jährigen, sondern im Grunde für alle? Und warum das nicht auch schon nach 5 Monaten vielleicht sehr sinnvoll ist, wie wir inzwischen wissen. Da können wir jetzt trefflich drüber streiten, warum das so ist. Wir brauchen mehr Zug beim Impfen, beim Boostern, bei der Erstimpfung von denen, die noch nicht geimpft sind. Und wir müssen am Ende jetzt auch überlegen, wie wir aus dieser Dauerschleife rauskommen. Denn ich finde es zwar toll immer mit Ihnen in diesen Sendungen, Herr Weise, aber eigentlich wären wir doch alle froh, wenn wir das Corona hinter uns lassen könnten. Ich glaube, das wird aber erst dann der Fall sein, wenn wir wirklich flächendeckend durchgeimpft haben. Und das geht in der Perspektive sicherlich nur, das ist doch die Erkenntnis dieses Herbstes, ganz offensichtlich mit einer allgemeinen Impfpflicht.
Okay, und die wird Herr Dürr aber verhindern mit der FDP.
Naja, die Impfpflicht selbst, das sagen ja mittlerweile alle, übrigens auch Jens Spahn, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das würde so lange dauern, bis man dann alle quasi gerichtsfest zum Impfen gezwungen hat. Da mache ich ein Fragezeichen dran. Was wir jetzt brauchen, ist die Impfbereitschaft auszunutzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Menschen sind bereit. Die Schlangen, die Sie gerade gezeigt haben, Herr Weise, die zeigen ja, dass es da eine große Bereitschaft gibt, weil die Leute sagen, jawohl, ich will mich impfen lassen, erst und zweit impfen, weil ich vielleicht bisher zu faul war und ich will mich boostern lassen. Das sollten wir doch nutzen und den Leuten da nicht Steine in den Weg legen.
Also
das
müssen wir jetzt Ampel ganz schafft die Impfschlangen ab, am besten vor Weihnachten.
Das muss
ja auch passieren. trotzdem noch mal Impfpflicht? Das ist ja die breite Diskussion, die auch wahnsinnig emotionalisiert. Werden Sie sie verhindern, die Impfpflicht, oder fällt die FDP da um, nachdem sie erst mal laut gebrüllt hat und dann kommt sie eben doch, die allgemeine Impfpflicht?
Na, zwei Dinge dazu. Erstens dauert es wahrscheinlich sehr, sehr lang und würde uns für den Winter jetzt nicht helfen. Zweitens ist es rechtssicher und da mache ich ein dickes Fragezeichen dran. Was bringt es, wenn der Deutsche Bundestag am besten noch mit allen Stimmen ein Gesetz beschließt, was am Ende in Karlsruhe scheitert?
Also Sie schieben die Entscheidung dem Bundesverfassungsgericht?
Aber mit Verlaub, wenn ich beantworte, es ist nicht rechtssicher und es bringt nichts. Also dann muss ich mir die Frage stellen, ob es sinnvoll ist. Und deswegen ist Impfpflicht jetzt nicht das Gebot der Stunde, sondern die Impfbereitschaft, die vorhanden ist bei den Menschen in Deutschland, jetzt nutzen, damit
wir ganz schnell rauskommen aus der Krise. Also die Antwort von der FDP auf die Impfpflicht ist, nein, wollen wir nicht.
Die Antwort der FDP auf die Impfpflicht ist, das, was jetzt da ist, an Bereitschaft zu nutzen, damit wir diese Gesundheitskrise möglichst schnell wieder in den Griff bekommen.
Herr Blume, abschließend in dieser Sendung, für wie gefährlich halten Sie die Südafrika-Variante? Und ist das eigentlich eine Variante, die aus Afrika kommt oder dankenswerterweise dort durch die Sequenzierung zuerst festgestellt wurde?
Das Schlimme ist, wir wissen es ja gar nicht genau. Es ist noch zu früh abzuschätzen, wie gefährlich. Aber es lehrt uns einmal mehr, der Kampf gegen Corona ist nicht zu Ende. Und wer die Delta-Variante schon für das Schlimmste gehalten hat, der wird jetzt möglicherweise noch einmal eines Besseren belehrt. Deswegen brauchen wir Konzepte, die über den Tag hinausreichen. Wir brauchen eine enge Abstimmung mit den Impfstoffherstellern, was auch die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen diese neuen Varianten beinhaltet. Und wir müssen insgesamt schauen, dass wir das Pandemiegeschehen eindämmen auf ein Niveau, bei dem es beherrschbar ist. Im Moment haben wir in vielen Räumen Deutschlands keine beherrschbare Situation. Es werden keine Kontakte mehr nachverfolgt und vieles mehr. Das ist ein Zustand, der sich unter keinen Umständen wiederholen darf. Und deswegen nochmal die klare Botschaft: Wir müssen raus aus dieser Dauerschleife und ich halte diese neue Variante für sehr gefährlich. Das ist auch das, was alle Experten im Moment sagen.
Raus aus der Dauerschleife, das wünschen wir uns allen und beenden damit diese Sendung, die sehr munter war, sehr diskursiv, aber leider auch nicht besonders optimistisch, ehrlicherweise. Christian Dürr, vielen Dank, Carsten Linnemann und herzlichen Dank nach München.